Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OK Cool trifft, dem Format hier bei OK Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch dieses Mal. Ich hatte zu Gast Alexander Flegler, der Hand angelegt hat an einigen meiner Lieblingsspiele in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch in der Zukunft, so wie es aussieht. Und zwar ist Alexander Flegler, im Grunde könnte man sagen, Profimodder. Er ist etwa so alt wie ich, dazu gleich mehr, und hat schon im zarten Alter von 13 Jahren profimäßig gemeinsam mit einem Team an Mods gearbeitet. Schon davor sogar, noch bevor er überhaupt das 10. Lebensjahr erreicht hat, war er bereits mit seinen Modding-Fingern in Szenarien-Editern unterwegs. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Das Ganze wird nur noch getoppt eigentlich von dem Weg, den er beruflich genommen hat. Er hat eigentlich studiert, aber dann gesagt, nee, warte mal, es gibt hier eine Chance, eine Möglichkeit für mich, abzubiegen, weiterhin noch tiefer einzudringen in die Welt der Spielebranche. Und so hat er dann angefangen bei Forgotten Empires. Und diejenigen unter euch, die sich so ein bisschen auseinandersetzen mit Strategiespielen und vielleicht auch der Welt von Age of Empires, die werden diesen Namen schon zuordnen können. Für alle anderen löse ich das einmal kurz auf. Forgotten Empires begann vor vielen Jahren, ich glaube vor mittlerweile 10 Jahren, ebenfalls als eine Modding-Community bestehend aus talentierten Menschen, die irgendwas mit Programmierung anfangen können und tolle kreative Ideen für vor allem Age of Empires-Spiele haben. Und dieses Team ist mittlerweile so professionalisiert und so erfolgreich, dass sie bereits in der Vergangenheit und auch heute sehr eng jetzt zusammenarbeiten mit Microsoft, die ihnen sogar mittlerweile einige DLCs und Erweiterungen für Age of Empires 1 und 2 abgekauft haben und sogar Auftragsarbeiten für die versehen haben. So stammt zum Beispiel die Definitive Editions, quasi grafische, aber auch spielmechanische Überarbeitungen von Age of Empires 1 und 2 aus der Feder von Forgotten Empires und damit auch aus der Feder von Alexander Flegler, der jetzt aktuell wiederum an einem Projekt arbeitet, auf das ich persönlich sehr gespannt bin, und zwar einem, ich sag einfach mal, Remaster von Age of Mythology. Das zu Recht ungeliebte Stiefkindchen des Age of Empires Kosmos. Wir erinnern uns, Anfang der 2000er, Age of Mythology, ein Echtzeitstrategiespiel, in dem es zusätzlich zu den historischen Einheiten, ne, hier Bogenschützen, Plänkler und so ein Kram, jetzt auch mythische Kreaturen und außerdem die Auswahl einer Gottheit je Zeitalter möglich war. Ich habe das damals kompetitiv im Clan gespielt, absoluter Fan als Teenager gewesen und deswegen sehr neugierig darauf, was das Team damit macht. Ist aber eigentlich erstmal ganz egal, es geht hier um Alexander, nicht um Age of Mythology, auch wenn ich glaube, mir da auch mal einen Spielplatz suchen muss, um darüber in aller Ausführlichkeit zu sprechen. Jedenfalls, Alexander arbeitet an diesem Spiel, an dieser Überarbeitung und hat in der Vergangenheit auch an vielen, vielen Spielen gearbeitet, die ich selber schon gespielt habe und ihr womöglich da draußen auch. So, und ihn habe ich jetzt eingeladen, mal mit mir zu sprechen über seinen Weg durch die Modding-Welt, über seinen Weg durch die Spielebranche und warum er eigentlich so ein begeisterter Modder ist. Was ist da eigentlich bei ihm im Kopf los, dass er Spiele spielt und sagt, mega geil, das mache ich jetzt selber, nur nochmal anders. Und darüber haben wir gesprochen. Wir haben gesprochen über seine ersten Stationen, ich sag mal bei professionellen Spielestudios, wie es dann für ihn war, von der Modding-Welt hineinzugehen in die professionelle, in Anführungszeichen, Spielebranche mit Producern und Departements und Sprints und Chefixes und all dem Kram. Und wir haben darüber gesprochen, über sein eigenes Spiel. Sein eigenes Spiel, das mittlerweile in der Mache ist und Anfang nächsten Jahres spätestens im Early Access erscheinen soll. Es heißt Elaborate Lands. Ihr habt es auch nochmal verlinkt in der Folgenbeschreibung. Könnt ihr euch auch nochmal selber angucken. Und jetzt kommt eigentlich noch die Krönung von all dem. Das ist ja eigentlich schon spannend genug, aber jetzt kommt's. Alexander und ich, wir gingen auf dieselbe Schule, auf selbe Gymnasium, das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Süddeutschland, also irgendwo in Süddeutschland, und wir waren nur einen Jahrgang getrennt. Das bedeutet, die Chance ist sehr hoch, dass wir uns damals in der Schule häufig begegnet sind, vielleicht sogar miteinander gequatscht haben und das gar nicht wissen. Und ich finde diese Vorstellung einfach fantastisch, dass dieser Mensch, den ich jetzt, also, oh Gott, über 15 Jahre später am Mikrofon sitzen hatte, eigentlich wahrscheinlich sogar mit mir in derselben Cafeteria saß. Das ist schon, fand ich schon magisch und deswegen sprechen wir darüber direkt zu Beginn. So, ist ein buntes Gespräch, das übrigens einen kleinen geschlossenen Rahmen noch in sich hat. Das löse ich hier auch mal auf, wird niemanden interessieren, aber ich fand es ganz toll. Gegen Ende unseres Gesprächs wurde bei mir am Telefon Sturm geklingelt. Und zwar rief mein Friseur an die ganze Zeit. Und ich hatte schon Sorge, ein dringend benötigter Termin wird abgesagt. Stellte sie heraus, nein, ich habe nach der Aufnahme da angerufen, bin dann dorthin gegangen zum Friseur und sitze jetzt quasi mit frischer Frisur in der Anmoderation und nehme das hier für euch auf. Wie gesagt, interessiert wahrscheinlich niemanden, aber ich wollte das für die Ewigkeit festhalten. So, diese MP3 ist gespielt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Alexander Flegler und mir.
Das ist eine coole Idee. Ja, ich habe übrigens deinen Podcast noch nicht noch nicht angeschaut, werde ich mal irgendwann anhören. Deine Artikel lese ich immer, aber irgendwie den Podcast habe ich mir noch nicht geschaut.
Das ist gar nicht schlimm. Wir alle haben ein begrenztes Zeitbudget. Ich kann im Gegensatz dafür sagen, ich habe auch noch nicht alle Mods gespielt, die du gemacht hast. Deswegen, da sind wir nur fair zueinander. Aber sag mal, ich finde es ja wahnsinnig aufregend. Also wirklich aufregend. Wir haben ja jetzt miteinander herausgefunden, beziehungsweise du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir zur gleichen Schule gegangen sind. Ich drehe völlig durch.
Das ist war echt spannend. Also ich habe mal gesehen, ich folge dir ja auf Twitter schon seit einer Weile und dann hast du mal irgendwann gepostet, ja, du bist bei deiner alten Schule gerade vorbei. Und dann denke ich, kenne ich doch die Schule.
Da habe ich doch ein Foto gemacht, ne? Ein Foto so im Vorbeifahren, ja. Also großartig. Kannst du es mal nochmal zeitlich kurz verankern? Also wann hast du da dein Abi gemacht am Gymnasium?
Ich habe 2010 gemacht und ich glaube, dann müsstest du 2009 gemacht haben.
Ganz
genau. Ich habe mich geguckt mal auf deiner Webseite, da hast du auch geschrieben, so dein Werdegang, wann du studiert hast und so. Da habe ich, glaube 2009 oder irgend sowas war's. Und ich habe auch noch die alten Jahrbücher, also
großartig.
Wenn mal irgendwas peinlich sein soll, da kann ich auch alte Fotos von dir noch rauskramen.
Ich finde das ja so fantastisch, weißt du, ich finde das auch so faszinierend. Ich habe ja mich hier in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mich da mal reingearbeitet in all das, was du machst und gemacht hast, und da sind so viele Stationen mit dabei, die mein privates Spielleben quasi immer wieder berühren, und dann zu denken, das kommt von einer Person, maßgeblich teilweise sogar mitentwickelt, von einer Person, die jahrelang mit mir im selben Schulgebäude unterwegs war, und um Gottes Willen, womöglich haben wir uns sogar schon mal auf dem Pausenhof irgendwie, weiß ich nicht, sind wir uns über die Oberschenkel gefallen, keine Ahnung, und jetzt treffen wir auf diese Weise wieder. Ich find's ja, also Hollywood guckt neidisch zu diesem Gespräch und denkt sich, mein Gott, warum sind wir da nicht drauf gekommen?
Ja, das finde ich auch. Also ich finde, da wurden Karrieren gemacht an der Schule, würde ich sagen.
Ja, wirklich. Wie diese Schulzeit damals, jetzt ist es natürlich diese einmalige Situation, dass ich mit dir sprechen kann als eine Person, die die gleiche Schule erlebt hat wie ich auch. An was erinnerst du dich noch? Ist das eine Zeit, die du überhaupt noch in deinem Kopf so abgespeichert hast? Weil ich hab's ja, du hast ja eben schon angerissen, ich fahre da immer mal gerne wieder hin, wenn ich in der Heimat bin in Süddeutschland, fahre da hin an dem Schulgebäude vorbei, mache ein Foto und guck mir das so an und schwelge ganz kurz, also ganz kurz so in diesen Pausenhof-Erinnerungen. Aber ansonsten denke ich da nicht besonders viel dran. Wie ist es denn für dich, diese Schulzeit an diesem Gymnasium, was ist da hängen geblieben?
Da ist sehr viel hängen geblieben für mich. Ich denke mal, einerseits beruflich auch und auch persönlich. Also ich habe meine Frau da auch kennengelernt.
Nein, ich drehe völlig durch. Womöglich kenne ich die auch noch. Also kannst du sie ganz kurz verorten? Älterer Jahrgang, jüngerer Jahrgang?
Nee, jüngerer Jahrgang. Also meine Frau, die war ein Jahrgang noch unter mir. Also Abi 2011 dann gemacht.
Wahnsinn.
Genau, und die habe ich dann in der Schule auch kennengelernt, über die Schule. Das war auch, ja, und dann auch ganz lustig, mein bester Freund, auch gleicher Jahrgang mit mir, der hat dann zufällig aber auch in derselben Stadt wie ich studiert. Ist auch, also an dieser Schule, also ich habe noch wirklich noch, mein bester Freund ist auch von der Schule, meine Frau ist von der Schule, und ich denke auch mein beruflichen Werdegang später hat die Schule auch sehr geprägt, also vor allem die Geschichtslehrer und so weiter, das hat dann schon natürlich, das geschichtliche Interesse wurde da sehr stark gefördert von den Lehrern, finde ich.
Das ist ja hochinteressant,
Ja, also das hat dann wirklich auch natürlich auch alte Geschichte. Ich habe auch Latein, Latein hatte ich dann auch Leistungskurs und habe auch viel mit alter Geschichte gemacht. Da bist du ja auch mit deiner Archäologie gar nicht weit weg von.
Tatsächlich ja, der Geschichtsunterricht, das war einer meiner Lieblingsmomente an dieser Schule und ich war auch in der Altgriechisch AG. Sag mal, kannst du die Lehrer mal nennen, bei denen du Geschichtsunterricht und Lateinunterricht hattest?
Ja, Altgriechisch AG war ich auch. Das hat, glaube ich, der Herr Schneider gemacht oder
Aber bei mir
so.
war es der Herr Nolden.
Genau, der beim Herrn Nolden hat meine Frau Latein Leistungskurs gehabt.
Eieiei,
Den
harte Schule. Harte
ja.
Schule, das weiß ich noch. Sehr klassischer Unterricht, frontal, autoritär. Da saßst du ganz schön gebeugt in der ersten Reihe, das weiß ich noch. Und
Ja.
Geschichte und Latein, wer war das bei dir?
Latein hatte ich die Frau, also erstmal den Herrn Gerrit Schläger in der
Oh ja.
Unterstufe. Das war auch harte Schule. Und dann hatte ich die Frau Haas eine
Toll.
Weile.
Toll.
Und dann hatte ich den Herrn Hoffmann, der kam aber recht spät an die Schule. Ich weiß nicht, ob du den noch
Ja,
kennst.
ja.
Der kam dann so die letzten Jahre. Das war aber so, das war so zwiegespalten. Der hat einerseits war er so locker und da konnte man echt allen Spaß mit ihm machen und jeden Quatsch, aber er hat auch was gefordert. Das war so ein Zwiegespalt, so
Ja,
persönlich, so
ja.
Unterrichts war eher so ein bisschen so locker. Man ist mit allem durchgekommen, aber er hat dann wirklich gefordert, man musste Latein aus dem Stegreif übersetzen am Anfang der Stunde. Und da musste man, das war auch echt da, wo ich dann wirklich mich rangehangen habe in der Oberstufe. Also das hat wirklich viel gebracht. Und den Herrn Schneider hatte ich in Latein, dann in der Oberstufe.
Und Geschichte?
Geschichte ist mir sehr hängen geblieben, vor allem der Herr Joost.
Ja, sehr gut.
Der hat auch die Geschichts-AG gemacht, das war sehr super damals. Das hat auch wirklich mein Geschichtsinteresse gefördert, auch noch weiter. Hatte ich auch schon vorher, aber das hat das wirklich auch noch mit gefördert. Und der Herr Keukeler, den hatte
Ja.
ich auch. Und den Herr Mosemann, also
Perfekt.
die
Ich wollte
drei.
nämlich kurz fragen, für die Leute draußen sind es erstmal nur Nachnamen, aber ich wollte das unbedingt fragen, weil die Namen, die du genannt hast, da sind mit die Namen dabei, die ich auch hatte in den jeweiligen Fächern und die auch also für mich Höhepunkt meiner 13-jährigen Schulzeit waren. Vor allem möchte ich herausheben, Frau Haas in Lateinunterricht und Herrn Keukeler in Geschichte. Und das ist deswegen interessant, vielleicht auch für dieses Gespräch, weil wie bei dir auch, waren das bei mir ebenfalls zwei Personen, die ganz entscheidend für meine weitere Entwicklung oder Laufbahn waren, also das Studium der Archäologie, die allgemeine Begeisterung für Geschichte, das waren nochmal jeweils ein wichtiger Katalysator. Die Frau Haas, die kann man sich vorstellen, eine richtige, rüstige Dame, ganz starkes Organ, hat sofort den Raum beherrscht, wenn sie den Raum betreten hat und hat berühmterweise auch immer auf Latein die Schüler und Schülerinnen begrüßt. Was hat sie immer gesagt? Salvete discipuli discipulaeque, also seid gegrüßt Schülerinnen und Schüler und dann müssen alle Schüler und Schülerinnen sagen Salve Magistra, also seid gegrüßt Lehrerin und dann rief sie immer Considite und das heißt setzt euch auf den Stuhl und das war also wo in etwa und das war also damit begann der Lateinunterricht und sie hat ganz oft auch immer auf Latein einzelne Sektionen einfach gesprochen und zu zeigen, dass diese scheinbar tote Sprache auch gesprochen wird. Also, ich fand es so inspirierend. Und der Keukeler auf der anderen Seite im Geschichtsunterricht, der hatte so eine super lockere Art, über Geschichte zu sprechen und dabei immer sehr kluge Gedanken im Nebensatz zu verstecken. Also, du hattest das Gefühl, du sprichst hier mit einem guten Kumpel über eigentlich total schwierige historische Zusammenhänge und entwickelst so eine Lust am Lernen. Und das waren zwei Menschen, die habe ich auch wirklich in allerbester Erinnerung.
Ja, das geht mir genauso. Also ja, auch vor allem halt der Herr Keukeler in Geschichte, den hatten wir dann in Deutsch in der Oberstufe auch. Und da waren aber natürlich auch wieder Geschichtsthemen interessant, das Dritte Reich. Also es war immer auch im Deutschunterricht dann, also wir hatten ihn auch mal in Geschichte, aber auch im Deutschunterricht war eben Geschichte auch immer weiterhin prägend. Und das hat auch, so also habe ich ihn auch in der Oberstufe vor allem dann in Erinnerung. Der war dann, glaube ich, unser Kursleiter auch. Und ja, ich kann mich noch erinnern, das ist dann schon eigentlich in der Mitte des Werdegangs eigentlich schon. Mein Computerspiel-Werdegang hat ja noch viel früher angefangen, aber da weiß ich noch, da saßen wir dann zum Abschluss, ich glaube, In Wertheim an der Pizzeria am Barbarossaplatz, nicht
Ja.
Covadis, sondern das nebendran, das
Ja.
gibt es auch nicht mehr. Und dann haben wir Pizza gegessen und habe ich noch erzählt, so was ich dann so machen möchte. Habe ich gesagt, so ich möchte irgendwas mit Geschichte und mit Computerspielen möchte ich mal machen. Und ja, das ist es dann am Ende auch geworden. Also das sind wirklich noch so ein paar Sachen, die in Erinnerung geblieben sind und halt auch sehr prägend waren. Geht mir da genauso wie dir eigentlich.
Das ist auch ganz lustig, wenn ich jetzt so dein Lebenslauf hier quasi vor meinem inneren Auge, aber auch auf dem Dokument so angucke. Im Grunde gibt es so zwei Leben von dir. Und vielleicht gehen wir diese beiden Leben einmal so durch, soweit wir eben jetzt in dieser Zeit können. Aber ich finde es ja hochinteressant. Zum einen, wir nehmen erstmal, sage ich mal, den etwas konservativeren Weg. Nach dem Abitur hast du begonnen und auch abgeschlossen ein Studium der Mathematik, Geschichtswissenschaft, Erziehungswissenschaft an der Martin-Luther-Uni Halle. Wittenberg von 2011 bis 2016. Was war der Plan hier? Also Mathematik, Geschichtswissenschaft, du hast schon angedeutet, Computerspiele, Entwicklung, Geschichte, da kommen Dinge zusammen. Aber was war hier der Plan? Was wolltest du mit diesem Studium eigentlich machen?
Es stimmt fast. Abgeschlossen habe ich es tatsächlich
Ach, okay,
nicht.
alles klar. Ja.
Da kamen dann die Computerspiele dazwischen.
Okay,
Aber ja,
sehr gut.
also das habe ich eigentlich gemacht, um ehrlich zu sein. So, ich hatte ja auch unterschiedliche Praktika. Ich wollte auf jeden Fall auch was mit Computerspielen machen, aber hatte mich dann gegen diesen Game Design Studiengang entschieden. Aus mehreren Gründen, die waren damals recht teuer, das musste man privat bezahlen, dann konnte ich da eigentlich viel schon, aber da habe ich mir gedacht, ich zahle ja nicht 20.000 Euro für das, was ich eigentlich schon kann und wollte zumindest mal was anderes probieren. Mit Geschichte wollte ich immer auf jeden Fall irgendwas machen, aber ich wollte dann auch nicht nur mit einem Geschichts-Bachelor oder Master dastehen und dann nichts haben
Ja.
beruflich. Und deswegen habe ich mich fürs Lehramt entschieden gehabt und da muss man auch immer gucken, was dazu passt, wie ich es kombinieren kann und wie ich dann auch später als Lehrer angestellt werden kann. Und Mathematiklehrer werden ja immer gesucht und habe ich gedacht, das probiere ich mal aus. Und es hat dann auch im Studium recht gut geklappt. Also ich bin mit beiden Studienfächern bin ich sehr gut durchgekommen, hat auch gut geklappt. Und was dann aber ganz interessant war, in Halle kam dann ein Professor der alten Geschichte nach Halle, Professor Dr. Stefan Pfeiffer. Und der hat dann auch mich auch wieder im Geschichtsstudium sehr geprägt mit der alten Geschichte. Das ist auch immer auch alte Geschichte ist sozusagen meine Lieblingsperiode der Geschichte. Und da war ich dann auch eine Weile seine wissenschaftliche Hilfskraft. Ich war Tutor. Und habe da auch sehr viel in der alten Geschichte nebenbei gemacht, was gar nicht Teil meines eigentlichen regulären Studiums war. Und da habe ich sozusagen, so wie früher in den alten Studiengängen, habe ich einfach ein bisschen Bummelstudium, möchte man sozusagen, gemacht. Also ich bin nicht rumgesessen, aber ich habe halt Seminare und Vorlesungen besucht, die eigentlich nicht Teil meines Studiengangs waren. Und habe da auch noch sehr, sehr viel mitgenommen. Und da muss ich sagen, also ich bin zwar nicht fertig ausgebildet, aber ich fühle mich durch das Studium gebildet. Also es hat mir in meiner allgemeinen Bildung sehr, sehr viel weitergebracht, auch wenn ich selber keinen Abschluss jetzt daran habe.
Und du hast schon angedeutet, und das ist jetzt, da berühren wir quasi das andere Leben. Das erfolgreiche Abschließen des Studiums wurde verhindert, sage ich mal, durch die Computerspiele. Das war aber nicht so überraschend, wie es vielleicht jetzt für Zuhörerinnen und Zuhörer klingt, sondern, und jetzt kommen wir eben zu dieser zweiten Ebene deines Lebenslaufes, diese Arbeit mit Spielen, und ich konnte es ja gar nicht glauben, die begleitet dich während des Studiums schon, aber auch schon in den vielen Jahren davor. Ich habe gesehen, als erste Station, zumindest offiziell, gibst du an, 2003 Level Designer bei einem kleinen, offenbar international aufgestellten Team Mythological World Designers, wo du 4 Jahre lang gearbeitet hast als Level Designer. 2003, wie alt warst du da?
2003 war ich 13. Das hat aber
Unglaublich.
sogar noch viel früher angefangen. Also diese Station mit den Computerspielen, ich würde sagen, das hat da so 1998 angefangen. Da
Mein
kam
Gott.
Windows 98 raus. Und auf dieser Windows 98 CD-ROM, da war eine Demo von Age of Empires 1 drauf, weil
Ja.
Kam ja, Microsoft war ja der Publisher damals schon und die hatten halt die Demo des Spiels einfach auf die Windows CD mitgepackt und habe ich halt rausgefunden, installiert. Und seitdem hat mich halt diese Geschichte in Computerspiele nicht mehr losgelassen und vor allem Age of Empires nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich irgendwann zum Geburtstag habe ich das richtige Spiel bekommen und da gab es einen Szenario-Editor. Und seitdem habe ich halt in dem Szenario-Editor meine eigenen Karten und Mods erstellt. Und das ging dann auch weiter, dann eben bis zu diesem internationalen Team, Mythological World Designers, die haben dann halt auch Karten erstellt für die unterschiedlichen Age of Empires Spiele. Und da war ich halt in dieser Modding-Gruppe mit dabei, seit da schon. Und dann ging es auch weiter schon mit Age of Empires 3. Das kam ja 2005 raus und da habe ich meine erste große eigene Mod erstellt. Das war Napoleonic Era. Und die lief, glaube ich, schon, die lief auch noch 10 bis 15 Jahre, 10, 12 Jahre lief die auch noch weiter. Irgendwann habe ich es dann abgegeben an einen Freund von mir. Der arbeitet, ist aber mittlerweile auch mein Arbeitskollege und macht das mittlerweile auch professionell. Und da habe ich auch damals schon viele Kontakte geknüpft in der Community, viel auch gelernt, mir viel auch autodidaktisch was beigebracht. Und dann, ja, lief das so bis 2010, bis zum Abitur. Und dann habe ich ein Praktikum erstmal gemacht, weil meine Frau war ja ein Jahr unter mir. Und wir wollten auch zusammen studieren dann. Und dann habe ich sozusagen das Jahr auch noch überbrückt. Erstmal 3 Monate bei McDonald's gearbeitet, da erstmal ein bisschen Geld verdient. Und dann ging es ins Praktikum nach Mainz, bei Related Designs hießen die damals noch. Die haben da Anno gemacht. Und da war ich dann Game Designer als Praktikant bei Anno 2070. Und habe Quests erstellt und sozusagen in das professionelle Game-Entwicklung mal reingeschnuppert. Und danach hatte ich aber erstmal entschieden gehabt, ich möchte erstmal ein bisschen was anderes
Ja,
probieren
und dann das
und war
Studium.
dann halt im Studium.
Genau. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier die Handbremse ziehen, weil das sind also unglaublich, wie viel Station quasi in deinen Teenagerjahren schon drinstecken. Ich rudere noch mal ganz kurz zurück zu der Tatsache, dass du mit 13 Jahren bei Mythological World Design aus dieser Modding-Community angeheuert hast. Wie kann ich mir das vorstellen? Also 2003 bist du in die Internetwelt hineingegangen, hast vorher das Telefon ausgestöpselt und gesagt, alles klar, jetzt gucke ich mal, wo finde ich Gleichgesinnte, die mit mir modden wollen? Oder wie lief das? Wie lief diese Geschichte ab?
Das lief so ab, schon ein paar Jahre früher habe ich halt erstmal das Internet genutzt und ein bisschen halt im Internet gesucht, eben nach neuen Karten zum Runterladen. Und da gab es auch schon ein paar deutsche Communities, die eben Age of Empires Communities waren. Und da gab es halt auch Foren damals, habe ich mich bei den Foren angemeldet, mit Leuten halt über den Szenario-Editor geschrieben. Und da hat sich dann eben diese Gruppe gefunden, die eben auch Karten erstellt hat. Und dann habe ich, ich glaube, irgendwann nach Weihnachten habe ich dann meine sozusagen Karte erstellt und mich da bei denen beworben. Und die haben mich dann auch genommen.
Weißt
Das
du
war
noch, was
wirklich
für eine,
so.
weißt du, was das noch für eine Karte war? Oder also irgendwas Besonderes oder irgendwas hängen geblieben?
Ja, das ist sogar hängen geblieben. Das war, habe ich die Odyssee angefangen zu machen.
Um
Da
Gottes
gab es ja
Willen.
bei Age of Mythology diese in der Kampagne. Es
Ja.
spiel, ist ja, es sind ja die Troja-Missionen. Und da habe ich dann sozusagen 2 Missionen gemacht über die Odyssee. Über Odysse ja. Und habe dann, glaube ich, die Insel gemacht mit dem Zyklop. Polyphemus, wo man dann sozusagen auf der Insel ein bisschen rumlaufen muss, sich als Schafe verkleiden muss, um dann den Zyklop dann zu besiegen. Das war die Mission, die ich gemacht habe, mit der ich mich beworben hatte. Das ist hängen geblieben.
Mein Gott, in dem jungen Alter. Und danach dieses, also dieser Job, muss man ja eigentlich schon sagen, Projektleiter und eben auch Mitentscheider für diese Mod Napoleonic Era, die du dir ja auch quasi maßgeblich ausgedacht hast, da warst du 16. Wie funktioniert das? Mit 16 habe ich Matsch an Scheiben von Neubauten geworfen und war sehr stolz auf mich. Aber du hast ein Team aufgebaut, um an dieser Mod zu arbeiten. Wie lief das denn ab?
Das ging, glaube ich, auch ziemlich viel übers Forum. Ich hatte damals erstmal angefangen, eben an dem Age of Empires 3 zu modden, habe mein erstes neues Volk erstellt, dann auch natürlich gleich hochgeladen, Feedback eingeholt. Und dann merkt man ja auch die, die immer gerne mal im Forum posten und Feedback geben, die interessieren sich auch meist dafür. Und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, die sind ja ganz nett oder die haben auch Ahnung. Und dann hat man irgendwann, haben die immer mehr Feedback gegeben und irgendwann waren sie halt Teil des Teams. Und andere Leute, auch aus der Modding-Community, habe ich dann gefragt, ja, kannst du mir mal ein paar Grafiken für mich machen? Und so hat sich dann sozusagen das Team entwickelt. Und ich glaube, wir waren dann so in meiner Zeit so 5 bis 10 Leute. Also 5 Leute waren, glaube ich, so das Kernteam. Game Designer, Grafiker, Sound Designer, so waren so ein bisschen das Kernteam. Und dann gab es halt noch ein paar Leute, die ein bisschen was nebenher gemacht haben. Und das hat sich dann über die Jahre hat sich das entwickelt, dann bis 2010. Also ich glaube, so 5, 6 Jahre war ich hauptsächlich dran beteiligt und habe da gewerkelt. Und dann habe ich das Mod-Projekt an Peter Piepenburg abgegeben. Er ist auch mein Kollege mittlerweile bei Forgotten Empires.
Hast du dir eigentlich mal die Frage gestellt, weil das zieht sich ja jetzt auch noch in den kommenden Stationen durch deinen Lebenslauf, warum du eigentlich diese Begeisterung für das Modding hast? Also, ich meine, ich selbst, für mich ist das Medium auch ein Begleiter seit den frühesten Jahren, aber mir lag immer der Gedanke sehr fern, mit Mods auf Spiele draufzugehen und zu sagen, ich baue mir jetzt da was Eigenes oder auf Grundlage des Spiels was Eigenes und schaue mal, wie mir das gefällt und schaue, wie das anderen gefällt. Der Gedanke kam mir nie. Da war mir also überhaupt gar nicht ein bewusster Gedankengang, den ich gegangen wäre. Was war es denn bei dir? Warum hast du so eine Faszination für diese Arbeit entwickeln?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ich bin da vor allem halt, was Spiele angeht, bin ich oft sehr kreativ und ich mag es einfach, Spiele zu erstellen, Spiele zu entwickeln. Und damals für mich, ich hatte damals noch nicht so viel Programmierkenntnisse und dadurch war es damals vor allem das Modding natürlich. Dass ich das halt durchs Modding gemacht habe, eben diese Schaffenskraft da zu machen. Und natürlich auch war halt seit immer Age of Empires Fan und Geschichtsfan und das war halt, ist halt da alles zusammengekommen, weil die Age of Empires Spiele, die hatten immer einen Szenario-Editor. Man konnte die immer leicht modden und dann war auch das eigentlich immer das Spiel, wofür ich eigentlich die meisten Mods gemacht habe. Ich habe auch mal ein paar andere Spiele gemoddet, aber nicht so viel und nicht so sehr wie Age of Empires. Und das hat sich ja auch durchs Studium durchgezogen. Also bin nicht von weggekommen. Ich habe auch während dem Studium immer mal wieder Mods gemacht und die Modding-Community weiter vorangebracht, neue Tools entwickelt. Es hat mich irgendwie nicht losgelassen. Ja, dieses einfach was Neues zu erstellen.
Geht es auch ein bisschen um das Feedback der Community online? Also, das gehört ja auch mit dazu. Du hast ja auch immer wieder gesagt, dass du die Mods dann natürlich nicht nur auf deiner Festplatte lässt, sondern auch hochlädst, entweder um dich irgendwo zu bewerben oder um einfach nur die Mods zur Verfügung zu stellen. Welche Rolle spielt das, also das Teilhaben lassen von anderen an deiner eigenen Arbeit?
Das geht eigentlich sogar. Also ich habe auch ziemlich viele Mods vor allem für mich gemacht, die ich gar nicht veröffentlicht habe. Also in meiner Studienzeit habe ich zum Beispiel mal versucht, Age of Empires 2, das war ja damals ein 2D-Spiel, in der Age of Empires 3 Engine zu machen. Also sozusagen. Und das habe ich eigentlich vor allem für mich gemacht. Also vielleicht hätte ich es auch mal veröffentlicht, aber das ist auch nie rausgekommen. Und da habe ich auch sehr viel für mich gelernt und auch gemacht. Also es muss gar nicht sein, dass ich das unbedingt immer zeigen muss. Aber sehr viel, was ich natürlich mache. Also es bleibt nicht alles auf der Festplatte. Sehr viel, vor allem die größeren Projekte, die zeige ich natürlich auch gerne der Community und bin auch sehr froh, wenn sich da eine Community drumherum entwickelt. Jetzt aber so mit einem Professionellen, während ich das ja mittlerweile professionell mache, jetzt gucke ich aber nicht mehr so extrem rein in die Communities. Mache ich schon, aber nicht mehr ganz so viel wie damals. Ist auch, glaube ich, ein bisschen gesunder Abstand ein bisschen zu haben, ist, glaube ich, auch ganz gut.
Jetzt kommen wir von hier aus zu dieser Einstation, die du auch schon angesprochen hast, und zwar das Praktikum im Game Design bei Related Designs. Die gibt's in der Form mittlerweile nicht mehr. Die wurden 2013, 14 aufgekauft von Ubisoft, sind jetzt eines von drei Studios, die zu Blue Byte gehören, damals aber eben noch Related Design. Da hast du bei Anno 2070 mitgeholfen. Vielleicht kannst du erstmal erzählen, was genau dürftest du denn da eigentlich als Prakti machen? Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, du gehörtest von Anfang an direkt zu den Besten, oder? Also, oder rechne ich da zu viel auf diese Vorerfahrung drauf? Weil, wie gesagt, seit du 13 bist und sogar noch davor, arbeitest du teils mit Teams, teils alleine an Mods, machst eigene Ideen und beginnst jetzt ein Praktikum, in dessen Rahmen man ja eigentlich diese Dinge erst so richtig lernen soll. Ich kann mir vorstellen, du standst da gähnend rum bei Related Designs und hast gesagt, Leute, erzählt mir doch nichts. Ich weiß, wie das geht.
Ja, und ich glaube, das war auch eins der Probleme.
Sehr gut.
Warum ich, wenn ich jetzt hätte sein können, dass ich übernommen werde,
ja.
Wurde ich aber nicht. Dann kann natürlich auch sein, dass es noch finanzielle Gründe gab, dass sie kein Budget hatten und so weiter und so fort. Also meine Arbeit habe ich ganz gut gemacht, aber ich glaube, ich habe mich versucht zu sehr, also als Praktikant war ich dafür zuständig, Quests zu erstellen, 200 Quests oder so habe ich gemacht. Aber das hat damals, da kam ich sozusagen noch grün hinter den Ohren da von der Schule und habe halt als Leiter schon meine eigenen Modding-Projekte gemacht und war da aber dann nur Praktikant sozusagen. Und wo ich mich ein bisschen schwierig getan habe, war dann, glaube ich, eben nur Praktikant zu sein, eine Anweisung zu bekommen und das einfach umzusetzen. Und wenn natürlich meine Kollegen dann über irgendwas geredet haben, über irgendwelche Designprobleme, habe ich natürlich auch meine Meinung gesagt. Das glaube ich, da war ich zu vorlaut, glaube ich. Da habe ich noch nicht sozusagen meinen Platz gewusst dieser Firma als Praktikant, dass ich da wirklich auch nur Praktikant bin. Und das hat so ein bisschen Reibungspunkte mal gegeben. Das war für mich auch noch eine neue Erfahrung. Und es war aber auch, glaube ich, gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Würde ich jetzt gar nicht, also meine Vorgesetzten, die haben das auch super gemacht und möchte ich gar nicht kritisieren, die waren da auch völlig im Recht. Merke ich jetzt auch, weil in der Spieleentwicklung kommt nicht nur drauf an, wer es am besten weiß, wer die beste Arbeit macht, sondern man muss als Team funktionieren. Das ist ganz wichtig, dass man sich wirklich drauf auf seine Teamkollegen auch verlassen kann. Also klar, ich war verlässlich, aber dass halt jeder auch weiß, okay, wo sind seine Aufgabenbereiche und dass man eben als Team gut zusammenarbeiten kann und nicht dauernd von irgendjemand anders seine eigene Arbeit hinterfragt bekommt oder dass es irgendjemand immer besser weiß. Und das war für mich auch ganz gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, sozusagen, dass ich da sozusagen in einem Projekt war, wo ich in Anführungszeichen nur Praktikant war, um halt, wie es dann eigentlich ist, auch Teil des Teams zu sein und nicht nur Teamleiter. Und das war das, was ich sozusagen vor allem mitgenommen habe von diesem Praktikum. Und natürlich inhaltlich dieses professionelle Arbeiten mit richtigen Producer, mit der Projektplanung, wie das alles vonstatten geht, hat natürlich mir auch viel gebracht, was ich da natürlich auch später dann bei Forgotten Empires mit einbringen konnte. Diese professionelle Erfahrung, die ich da gemacht habe, konnte ich dann auch später weiter mit einbringen.
Jetzt genau, ist es ja auch so tatsächlich
zwei Dinge.
Jetzt ist es ja auch tatsächlich spannenderweise so, das war ja auch die erste, ich sag mal, berufliche Station in deinem Werdegang, der verankert war in einem Studio, das, ganz vorsichtig gesagt, im Vergleich zu den Modding-Communities davor professionell gearbeitet hat. Und damit meine ich, ne, es gibt feste Budgets, es gibt ein festes Release-Datum, es gibt Producer, es gibt die ganze Struktur, die eben die größeren Studios haben. Ich habe mal nachgesehen, da werden so um die 50 Leute wohl gearbeitet haben damals. Wie war denn das für dich, zum ersten Mal den Schritt reinzusetzen bei so einem Studio in die Büroräume, wo plötzlich doch nochmal, ich sag mal, ne, in unserer gemeinsamen Heimatsprache ein anderes Geschmäckle zu spüren war, wo es so ein bisschen nochmal anders zuging als in den Modding-Communities davor?
Ja, das war halt wirklich interessant zu sehen, weil halt auch diese ganzen Abteilungen separat voneinander waren. Also klar, die haben immer zusammengearbeitet, Aber dann, man konnte auch nicht mehr sagen, ich brauche jetzt dieses oder jenes, sondern eben es gab Budgets, man musste halt mit dem arbeiten, was man hatte. Also ich konnte jetzt nicht für eine Quest sagen, so ich brauche jetzt ein neues Objekt oder neue Grafiken oder sonst was. Es ging halt nicht. Ich musste halt in meinem vorgesteckten Rahmen arbeiten, während ich als Modder hätte ich einfach selber eigenen Grafiken machen können. Und das ging halt zum Beispiel nicht. Das sind halt die, dass es halt eben auch diese Milestones gibt, dass man halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt seine Aufgaben erledigt haben muss, dass es Bug-Tracker gibt, wo man halt gucken muss, dass halt seine Fehler, dass alle Bugs, die erstellt werden, dass man halt seine Fehler auch behebt rechtzeitig. Diese ganzen professionellen Abläufe, das war sehr, sehr spannend, das mitzukriegen. Natürlich auch die Team-Meetings. Was für mich sehr interessant war, waren, wie es ist, mit einem Publisher zu arbeiten, was ich da mitbekommen habe. Das damals, Ubisoft war ja damals schon der Publisher. Das war schon spannend, wie ich mitgekriegt habe, was jetzt der Publisher sich wünscht, wie wir das, wenn es geht, umsetzen, wie man mit einem Publisher kommuniziert. Das habe ich alles natürlich nicht gemacht, aber das haben meine Kollegen gemacht. Und da habe ich auch sehr viel mitgenommen.
Kannst du
Schon.
erzählen, also was wurde denn da gewünscht? Also wie sah denn da so die Kommunikation aus? Weißt du das noch?
Das, also es gab, was ich mitgekriegt habe, gab es natürlich immer Meetings mit Publishern. Im Detail weiß ich es aber nicht. Und ich weiß natürlich auch nicht, was ich jetzt von NDA her noch erzählen darf. Ich habe ja auch damals eine NDA unterschrieben. Also würde ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es geht halt vor allem drum, dass man halt einen Weg finden muss, mit dem Publisher so zu arbeiten, dass der Publisher zufrieden ist, dass man aber auch selbst zufrieden ist mit der Arbeit, die man macht. Das ist das Wichtige, dass man halt nicht nur eins zu eins das umsetzt, was sich vielleicht der Publisher wünscht, sondern dass man es irgendwie so hinkriegt, dass der Publisher zufrieden ist, man selber aber auch noch die Kontrolle behält, und sich selber im kreativen Rahmen bewegen kann. Ich glaube, das ist das, was glaube ich, da ganz wichtig war. Und ja.
Dann frage ich mal in eine andere Richtung, was mich auch sehr interessieren würde, und zwar die Arbeitsbedingungen im Studio selbst. Wie hast du die denn erlebt? Weil man kennt natürlich die Geschichte auch aus dieser Zeit, dass es gerade auch dann bei Teams, ne, ab einer gewissen Größe und 50 würde ich da jetzt schon mal mit reinrechnen, auch mit verschiedenen Departements und Producern und so weiter und einem Publisher, dass es da auch Druckphasen in einer Entwicklung gibt. Und du warst jetzt zu einer Zeit in dem Projekt, bis 2010 hast du dort gearbeitet, also Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich jetzt das Richtige sage. Nee, von Oktober 2010 bis März 2011 und Ende 2011 wurde Anno 2070 veröffentlicht. Das heißt, du warst schon durchaus bei den letzten Sprints, mit den letzten Sprints der letzten Produktionsphase mit dabei. Wie hast du die denn erlebt? Wie stressig war es denn wirklich?
Also ich selbst fand es nicht sehr stressig, was man auch, klar, in den letzten Jahren gab es immer wieder Kritik, auch berechtigt an Ubisoft, an den Arbeitsmethoden, an Crunch. Aber Related Designs damals war immer schon ein Studio, das kein Crunch gemacht hat, grundsätzlich nicht. Es wurde nicht an Wochenenden gearbeitet. Es wurde auch geguckt, dass man rechtzeitig heimgegangen ist, also dann abends um 7. Spätestens um 8 war dann auch dicht. Also klar, wer hätte länger arbeiten wollen, hätte können. Aber war schon klar, die Leute gehen abends zu ihrem Feierabend, gehen die nach Hause. Die bleiben nicht bis um 10 oder um 11, um dann ewig am Projekt zu hängen. Da wurde schon sehr drauf geachtet und da wurde damals auch von den Producern schon sehr drauf geachtet, so eine Projektplanung zu erstellen, die realistisch ist.
Cool.
Und das hat zumindest das Studio sehr gut gemacht. Es gab zumindest für mich nicht so sehr Stress. Und was ich von den Kollegen mitgekriegt habe, klar, stressige Phasen gab es immer. Es gab immer mal wieder was, wo man ein bisschen was zu tun hatte oder wo man ein bisschen Arbeit aufholen musste, wenn jemand krank war. Aber das war halt damals echt, wo ich sagen konnte, das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Da wurde ich nicht ausgebeutet und die anderen Kollegen, meinem Gefühl nach, wurden auch nicht ausgebeutet, sondern da wurde wirklich auch on a Work-Life-Balance geachtet. Und was auch cool war, es gab auch immer donnerstags Ich glaube, einmal haben sie mal Fußball, ist die Firma immer Fußball spielen gegangen, wer wollte. Ich glaube, das war Dienstagsabend, sind wir mal Indoor-Fußballplatz gegangen, da sind ziemlich viele mit. Und donnerstags gab es immer vom Game Design Brettspielabend. Das war auch immer sehr cool. Also da gab es dann auch noch Aktivitäten, die man machen konnte, wenn man das wollte, mit seinen Kollegen. Und ja. Eben auf diese Work-Life-Balance wurde damals schon geachtet. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich auch immer mit vergleiche, dass man das, wenn es geht, auch gut einhält. Da waren sie eigentlich schon damals sehr vorbildlich, Related Designs.
Super cool. Gab es denn auf der anderen Seite, um das noch abzuschließen, Station, Dinge, wo du gesagt hast, das war für mich jetzt ein bisschen desillusionierend, mal zu sehen, wie quasi in Anführungszeichen die Profis arbeiten?
Das jetzt nicht. Wie gesagt, ich war so ein bisschen enttäuscht, dass ich mich nicht so viel einbringen konnte, wie
Ja.
ich hätte wollen. Aber wie gesagt, das muss man halt in dem Kontext sehen, dass das halt schon Sinn gemacht hat als Team, dass da halt jetzt nicht jedes Mal immer ein Praktikant kommt und so quer reingrätscht. Das hat schon Sinn gemacht. War für mich halt erstmal im ersten Moment damals direkt nach der Schule, ganz unerfahren. War ich da schon ein bisschen enttäuscht, einerseits darüber und andererseits enttäuscht über mich, dass ich es auch nicht habe besser gemacht, aber beschweren kann ich mich eigentlich nicht drüber. Jetzt mit meinen 12, 13 Jahren mehr Erfahrung, die ich mittlerweile habe, in dem Kontext war das alles super. Und das war auch für mich super und es ist auch gut, dass es sich so gewendet hat, wie es sich gewendet hat.
Jetzt habe ich eine Frage doch noch zu dieser Station, und zwar folgende. Jetzt hast du ja gesagt, du hast an über 200 Quests gearbeitet, ne? Auch unter anderem auch mit historischer Recherche und so. Zu der kommen wir auch gleich noch bei einer anderen Station. Aber wie groß war die Versuchung, ich formuliere es mal so, sich da irgendwo als Easter Egg einzubauen? Ich sag's anders, gibt's dich da irgendwo in irgendeiner Quest, dass dein Name eine Abwandlung davon in diesem Spiel auftaucht?
Nein,
Ich glaub's dir nicht.
das
Nein.
gibt's tatsächlich nicht. Aber es kann sein, dass es in einem der Quests habe ich, glaube ich, also klar, ich habe 200 Quests geschrieben. Ich glaube, so ein, zwei lustige Sachen habe ich schon mal eingebaut in die Quests. Aber die Details kann ich mich nicht mehr erinnern. Bei
Na
200
klar.
Quests, das ist dann ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ein, zwei lustige Sachen habe ich dann schon mit reingebaut. Also ein bisschen Easter Egg-mäßig wird es schon was geben, glaube
Na
ich.
gut. Okay, jetzt kommen wir zu der, also in meinen Augen, ich glaube, größten Station, oder zwar vielleicht, also mit die größte Station in deinem beruflichen Werdegang, und zwar der Job quasi, die Arbeit, die dein Studium dann ab 2014 begleitet und dann, glaube ich, wohl auch dann abgelöst hat, und zwar die Zusammenarbeit mit Forgotten Empires. Forgotten Empires, und korrigiere mich da gleich gern, wenn ich da was falsch zusammenfasse in aller Kürze, auch wieder eigentlich eine Community von vor allem Enthusiasten, Enthusiastinnen, die programmiert und gemoddet haben, die dann aber über die Jahre so erfolgreich wurden und sich so stark professionalisiert haben, dass sie heute eng zusammenarbeiten mit Microsoft, auch einer der Official Suppliers von Microsoft sind und ganz maßgeblich an den Überarbeitungen, den Überarbeitungen von Age of Empires mitgearbeitet haben, die Definitive Edition, jetzt auch bei dem Remaster von Age of Mythology mitarbeiten, und dort bist du 2014 mit reingerutscht.
Genau. Also ich war ja seit im Studium parallel immer noch in der Community aktiv. Und Forgotten Empires hatte damals diese Mod gemacht für Age of Empires 2. Hieß auch Forgotten Empires. Und das wurde dann auch von Microsoft aufgekauft, diese Mod, und dann rausgebracht als offizielle Erweiterung auf Steam für die HD Edition von Age of Empires 2. Und als dann aber Age of Mythology, die Extended Edition, angekündigt wurde, habe ich dann gleich Forgotten Empires kontaktiert und mich vorgestellt, ja, ich bin ein Modder aus der Community und ich kenne mich mit der Game Engine super gut aus und ich habe schon viele Mods erstellt. Wollen wir nicht auch eine Mod für Age of Mythology machen und die dann an Microsoft verkaufen? Und dann haben wir das, haben sie ja gesagt, fand es auch ganz cool. Und da bin ich dann mit reingerutscht und dann haben wir einen Pitch erstellt und dann haben wir erstmal ein halbes Jahr nichts gehört. Und dann hat das aber mittlerweile auch geklappt mit dem Pitch. Dann durften wir mit dem Projekt beginnen. Und parallel habe ich dann aber auch in die Age of Empires 2 Entwicklung reingeschnuppert und da mich dann auch reingefuchst und da dann auch den Grafikern sehr, sehr viel Feedback gegeben. Und dadurch bin ich dann zum Lead Artist auch geworden, auch bei Age of Empires 2, auch wenn ich ursprünglich gar keine Modding-Erfahrung mit Age of Empires 2 hatte. Und das habe ich mir dann parallel beigebracht und bin da dann sozusagen zum Lead Artist geworden. Und an dieser Age of Mythology haben wir dann eine Erweiterung rausgebracht, auch noch Tale of the Dragon. Das war so mittelmäßig, aber ja, das war sozusagen das erste große Projekt, das erste große eigene Projekt. Und dann kam ja noch etliche, waren ja noch etliche Erweiterungen für Age of Empires 2, die liefen deutlich besser. Und was dann das ganz große Projekt war, war dann die Age of Empires 1 Definitive Edition. Das war dann 2016. Haben wir die gepitcht bei Microsoft. Da sind wir nach Seattle geflogen. Das war auch sehr, sehr spannend. Und ja, seit 2016 haben wir dann an der Age of Empires 1 Definitive Edition gearbeitet. Und da war ich dann schon Art Director und habe mich halt um die ganze Grafik gekümmert. Oh, Entschuldigung.
Kein Problem.
Genau, und das, ja, genau, das war dann das erste große Projekt. Und in dem Jahr habe ich dann auch geheiratet. Und dann ist sozusagen so, habe ich so auch mein Studium so ein bisschen aufs Eis geschoben, weil wir dann, und meine Frau war schon fertig mit dem Studium. Ich war nicht ganz so schnell, weil ich halt nebenher immer diese, einerseits das alte Geschichtsstudium nebenher gemacht habe und dann diese ganzen Age of Empires Projekte gemacht habe und dann war ich nicht so ganz fertig. Und dann sind wir irgendwann auch umgezogen 2017 und das war dann sozusagen der Punkt, wir sind umgezogen und ich hatte so viel Arbeit, auch schon mit Age of Empires. Ich hatte gar keine Zeit mehr fürs Studium. Und dann sind wir umgezogen und dann hat sich das eigentlich von sich erledigt gehabt, das Studium. Und genau, das waren sozusagen die ersten Projekte. Und ja, das war auf jeden Fall sehr spannend, weil Forgotten Empires ist ja ein digitales Studio. Das war ja alles nur remote, über Internet, über Chatprogramme. Skype, HipChat, Slack kommunizieren wir und das war ja dann natürlich auch ganz anders damals als jetzt dieser Bürojob bei Related Designs.
Ich wollte, ich habe zwei Fragen, eine kurze und eine etwas längere. Die kurze zuerst. Wie eigentlich, und das ist ja bis heute ein ganz großer Teil deiner Arbeit, wie finanziert sich eigentlich Forgotten Empires? Also ist es dann direkt über die Verkäufe der einzelnen Erweiterungen und so weiter? Oder ist das das, ich sag mal, Microsoft-Budget? Oder wie funktioniert das eigentlich? Weil es sind ja auch viele Leute, die da arbeiten.
Das ist eigentlich eine ganz klassische Entwicklung. Also Microsoft finanziert halt die Produktion. Normalerweise funktioniert das so. Microsoft, entweder sagen wir haben einen Pitch für eine neue Erweiterung, schlagen das sozusagen vor und sagen, wir brauchen das und das Budget, um diese Erweiterung zu entwickeln. Manchmal sagt aber, hat auch Microsoft selber eine Idee für eine Erweiterung und sagt, ja, könnt ihr bitte einen Pitch erstellen? Das gibt es auch, dass ein Publisher einen fragt, man solle doch bitte einen Pitch erstellen. Und dann wird eine Projektplanung gemacht, dann wird so abgeschätzt, wie lang braucht das Projekt, wie viele Leute braucht man da, wie viel müssen wir die bezahlen, um dann rauszufinden, okay, was das Projekt jetzt kostet. Und dann bekommt man sozusagen, dann wird auch eine Projektplanung erstellt mit Milestones, die sind meist monatlich. Und dann wird sozusagen der Publisher bezahlt das komplett und dann wird monatlich eigentlich, wenn man den Milestone geschafft hat, da wird festgelegt, zum Beispiel, es müssen 10 Gebäudegrafiken erstellt werden und 10 Soundeffekte oder was weiß ich als Beispiel. Und wenn der Milestone eben geschafft ist, dann bekommt die Firma sozusagen das Geld überwiesen für diesen Milestone. Und so finanziert sich das. Das ist also bei Forgotten Empire sehr, sehr klassisch. wie das auch sonst bei anderen Studios eigentlich funktioniert.
Ja, da, super, super interessant. Jetzt habe ich das auch mal erfahren und jetzt können wir zu der etwas größeren Frage kommen. Die hast du selber auch schon aufgemacht und zwar, ich habe mich hier gefragt bei der Liste an all den Dingen, die du da mitgearbeitet hast, gemeinsam mit Forgotten Empires. Also, um da einfach nur mal kurz die erschlagene Breite, einige Ausschnitte davon vorzulesen, die Age of Empires 3 Definitive Edition, Knights of the Mediterranean, wie auch immer, The African Royals, ein DLC, der DLC Mexico Civilization, USA Civilization, dann die Age of Empires 2 Definitive Edition, Lords of the West, Dawn of the Dukes, Dynasties of India und so weiter und so fort. Das ist eine ganze Reihe an Projekten, an denen du mitgearbeitet hast, mal mehr, mal weniger. Jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, kannst du mal für uns eins rausgreifen und mal erzählen, wie das eigentlich so abgeht? Und dann hast du eigentlich schon mit das Spannendste genannt, das ich auch auf meinem Zettel hatte, und zwar direkt das Erste, das dann noch ausgerechnet eines ist, das, glaube ich, bis heute mit am schlechtesten abschneidet da draußen in der Welt. Also auch auf Steam zum Beispiel diese Erweiterung Tale of the Dragon für die Age of Mythology Extended Edition steht immer noch bei größtenteils negativ, ein dickes Dunkelrot prangt mir da entgegen. Was lief da schief? Wie lief diese Entwicklung an diese Erweiterung ab?
Genau, das ist sozusagen der Tiefpunkt sozusagen dieser ganzen Reihe an. Ich glaube, wir haben so viele Erweiterungen gemacht und das lief echt nicht so gut. Und da gibt es zwei Gründe. Mhm. Einerseits, einer der Gründe liegt bei Forgotten Empires selbst bei uns. Und zwar haben wir uns da zu viel vorgenommen. Ich glaube, die Erweiterung selbst, also wir haben da ein neues Volk gemacht, die Chinesen, wir haben dafür neue Grafiken gemacht und so weiter und so fort. Das lief eigentlich ganz in Ordnung. Was nicht so gut lief, ist die Einzelspielerkampagne. Und da haben wir nicht die richtigen Leute gefunden, um diese Kampagne zu erstellen. Und dann musste ich teilweise selber Hand anlegen und ich hatte eigentlich gar keine Zeit dafür. Und da bei dem Projekt war ich wirklich dann auch im Crunch und richtig fertig am Ende. Und da ist halt, die Kampagne ist halt schlecht. Die ist richtig schlecht, die Story ist langweilig, dann sind da lauter Fehler drin. Es ist auch nicht so spannend und nicht so episch wie die ganzen anderen, wie die offiziellen Kampagnen. Und ich glaube, das ist sozusagen der Tiefpunkt, diese Kampagne, weil einfach nicht genug Zeit war. Es war auch nicht genug Budget da. Damals waren wir eigentlich noch, da waren wir auch bei Forgotten Empires noch nicht ganz so professionell. Und bei Microsofts Seite gab es damals auch, dass dann ab und zu immer mal der Producer gewechselt hat. Das war da noch ein bisschen Kraut und Rüben. Und dann eben bei dem nächsten Abschnitt ging es dann aber auch, wo sich es auf jeden Fall sehr, sehr professionalisiert hat. Also wir hatten natürlich unser Age of Empires 2 Team, die hatten dann schon mittlerweile sehr, sehr viel Erfahrung. Es kamen auch ein paar neue Producer bei Microsoft, mit denen wir dann die Age of Empires 1 Definitive Edition gearbeitet haben. Und ja, ich glaube, so ein bisschen das Kronjuwel ist ja die Age of Empires 2 Definitive Edition. Das ist eigentlich so mittlerweile das größte Projekt eigentlich sozusagen aus der ganzen Reihe. Das hat ja auch noch am meisten Spieler. Wir bringen ja noch Erweiterungen raus. Das lief auf jeden Fall sehr, sehr gut im Vergleich.
Diese Crunch-Erfahrung, von der du da erzählt hast, war das zum ersten Mal in deiner beruflichen Laufbahn, dass du eine Phase durchlebt hast, die du selber auch als Crunch beschreiben würdest?
Ja, das auf jeden Fall. Das war bei der Age of Empires, bei der Tale of the Dragon Erweiterung auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, ein bisschen mit reingespielt hat auf jeden Fall, dass man auch schon gewusst hat, okay, das ist jetzt nicht so das Wahre. Ich bin jetzt selber nicht so damit zufrieden. Aber wenn halt ein Release-Datum steht, dann kann man das dann auch manchmal nicht mehr immer verschieben. Oder auch dann, wenn es mal raus ist, hat man auch nicht mehr Zeit, noch viel dran zu machen, weil ja eigentlich das nächste Projekt schon ansteht. Und das geht dann schon an die Nerven, wenn man dann sozusagen noch die letzten 2 Wochen vor Release noch Sachen fertig machen muss und ist noch nicht fertig. Und das hat dann schon Nerven gekostet, ja.
Wie weit ging denn dieser Crunch eigentlich? Also es gibt ja jetzt nochmal verschiedene Feinabstufen, wenn man so will. Also und alles ist gleich schlimm, um es direkt mal klar zu sagen. Aber von ich arbeite bis 1 Uhr und um Gottes Willen um 6 Uhr morgens muss ich eigentlich schon wieder hier sitzen. Oder bis hin zu, naja, ich könnte auch unterm Schreibtisch schlafen. Dann geht das alles ein bisschen flotter mit der Anreise ins Büro. Wo befinden wir uns denn hier?
Naja, ich bin halt im Homeoffice.
Ach so.
Da erübrigt sich das.
Also unterm Schreibtisch. Aber kannst du das mal noch so ein bisschen illustrieren, um so eine Vorstellung davon zu geben, was das eigentlich bedeutet hat?
Ja, also die letzten 2 Wochen, das war halt auch wirklich nur bei diesem Projekt so. Das war halt echt sozusagen frühs Aufstehen, dran arbeiten, bis spät abends und am nächsten Tag das Gleiche, 2 Wochen lang. Und das ist eigentlich aber im Vergleich mit dem Rest der Industrie eigentlich noch sehr milde. Also man kennt ja auch andere Firmen, wo das halt monatelang so geht, dass man sozusagen ein halbes Jahr lang unterm Schreibtisch schlafen muss sozusagen, um ein Projekt fertig zu machen. So schlimm war es nicht. Es waren halt nur 2 Wochen. Vielleicht die paar Wochen davor waren vielleicht auch noch ein bisschen stressig. Aber diese 2 Wochen, das hat mir auch damals schon ein bisschen den Rest gegeben. Und ja, da haben wir auf jeden Fall sehr auch eine wichtige Erfahrung gemacht, von wegen, was man sich denn überhaupt vornehmen kann und vornehmen sollte und wie viel, dass man sich nicht übernimmt mit dem, was man sich vornimmt. Und das haben wir in dem Projekt auf jeden Fall gemacht und dann auch geguckt, dass wir bei den anderen Projekten, auch wenn es mal immer stressige Phasen gibt, dass wir halt gucken, dass wir halt nur uns das vornehmen, wo wir auch wissen, dass wir das umsetzen können. Weil sonst hat man halt eben dieses Problem mit dem Crunch, wenn man sich zu viel vornimmt.
Ja.
Es ist dann irgendwann einfach nicht mehr machbar.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, es ist nicht die, zum Glück, nicht die schlimmste Form des Crunches gewesen, die man sich so vorstellen kann, aber durchaus ja trotzdem eine Zeit der Belastung. Hat das irgendwelche Spuren bei dir hinterlassen, wo du jetzt vielleicht zum Beispiel auch ganz konkret sagst oder auch ganz abstrakt, je nachdem, Crunch, wenn ich davon höre, mache ich auf gar keinen Fall mehr mit? Oder wie hat dich diese Phase zurückgelassen? Hat das irgendwas mit dir gemacht?
Ja, also ich habe auf jeden Fall, gucke ich, dass ich halt nicht mehr diese Form von Crunch möchte ich auf jeden Fall vermeiden und habe ich seitdem auch nicht mehr gemacht. Ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt gar nicht mehr mal ein paar Überstunden mache. Also wenn zum Beispiel was ansteht, dann bin ich auch eher so der Typ, okay, ich mache es halt dann doch mal fertig. Wenn meistens dann ansteht, dann mache ich vielleicht mal 2 Überstunden am Abend oder setze mich auch mal einen Samstag hin. Dann habe ich es aber auch weg und dann habe ich auch meine Ruhe. Also das manchmal lässt mich das auch mental gar nicht los, möchte ich halt was erledigt haben. Weil ich mich dann auch auf meine Freizeit konzentrieren kann. Wenn ich immer im Hinterkopf habe, ja, ich muss das noch machen, dann, also ich kann gar nicht die Freizeit genießen, wenn ich weiß, okay, das möchte ich eigentlich noch erledigt haben. Und dann mache ich es halt lieber und erledige es und habe danach den Rücken frei. Also das ist auch, hat sich dann auch bei den anderen Projekten ganz gut umsetzen lassen. Also das hat auch ganz gut geklappt.
Jetzt arbeitest du ja aktuell unter anderem, also zumindest jetzt im Rahmen von Forgotten Empires bei deiner Mitarbeit dort, an dem Age of Mythology Retold. Weiß gar nicht, wie man es da nennen soll, Edition, Remastered, also eine Überarbeitung, eine grafische Überarbeitung mindestens von Age of Mythology, eines meiner absoluten Lieblingsspiele, war ich damals sogar klar Mitglied, kompetitiv gespielt im Multiplayer, andere Geschichte, aber da sitzt du jetzt gerade dran und das würde ich gerne nochmal als Grundlage für eine Frage nehmen, die sich hier auch schon wie ein roter Faden durch deinen Lebenslauf gezogen hat, und zwar die Sache mit der historischen Recherche. Überall, wo du im Internet über deine Arbeit schreibst, erwähnst du auch immer wieder, dass du dich auch um historische Recherche gekümmert hast. Also nachschauen, wie war es denn damals, was sagen die Geschichtsbücher, was können wir rekonstruieren und das irgendwie zusammenzubringen mit den Spielmechaniken selbst. Dass dir das wichtig ist, ich glaube, das ist klar mittlerweile und wird ja auch deutlich, auch alleine aus deiner Geschichtsbegeisterung heraus begründet. Aber was mich interessieren würde, ist, jetzt auch gerade in Zusammenarbeit mit Forgotten Empires und auf einer Bühne, wo super viel Budget und Geld im Spiel ist und auch viel Druck, wie hoch ist da eigentlich die Akzeptanz für Leute wie dich, die jetzt noch sagen, so, ich würde übrigens auch gerne mal eine historische Recherche machen, damit wir da auch auf dieser Ebene irgendwie was Besonderes zu bieten haben. Weil die Frage kommt aus der Erfahrung heraus, dass Projekte, mit denen ich in der Vergangenheit Kontakt hatte, in Interviewformen und sowas, immer wieder haben durchblicken lassen, ja, historische Recherche und historische Beratung, das ist uns wichtig, aber in der allgemeinen Prioritätenliste der Entwicklung an einem Spiel doch etwas nachgelagert. Also ist nicht essentiell, aber nice to have. Wie sehen denn deine Erfahrungen mit diesem Thema aus?
Die sind für uns eigentlich essentiell, weil wir machen auf jeden Fall auch ja neuen Content. Also wir machen ja auch diese ganzen, also was wir jetzt genau machen bei Age of Mythology Retold, kann ich natürlich noch nicht verraten. Aber was jetzt diese ganzen anderen Erweiterungen angeht. Das lässt sich ja davon dann auch ableiten. Also bei diesen ganzen Erweiterungen, die wir gemacht haben für die Age of Empires-Spiele, da ist eigentlich die historische Recherche steht eigentlich als erstes. Es fängt damit an, eine historische Recherche, welche neuen Völker, welche Kampagnen könnten wir erstellen. Und da haben wir auch ein Team, ein Narrative-Team. Da sind auch ein paar studierte oder promovierte Historiker sozusagen dabei, die dann auch später die ganzen Missionen erstellen und Geschichten schreiben. Und die suchen erstmal raus, okay, was wäre denn interessant, historisch, geografisch, was wäre denn interessant umzusetzen, was haben wir noch nicht im Spiel, was bietet das Material, wo haben wir gute Quellen, von denen wir eine gute Geschichte erzählen können. Das steht als erstes. Und dann, wenn das sozusagen erstmal wird gesichtet, okay, was können wir denn erstellen? Dann wird sich entschieden, was denn davon erstellt wird. Die Entscheidungsfindung basiert dann nicht nur auf der Recherche, sondern natürlich auf anderen Faktoren wie der Absatzmarkt. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollen was für den asiatischen Markt, dann guckt man natürlich dann auch, dass mal asiatische Völker was damit macht. Jetzt so als Beispiel. Das fließt dann natürlich auch alles mit rein. Und wenn es dann aber wieder darum geht, die eigentlichen Inhalte zu erstellen, also die Völker zu designen, die Kampagnen zu entwickeln, da ist dann auch wieder die historische Recherche im Vordergrund, weil was Forgotten Empires sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man sich, wenn man jetzt ein Volk spielt, dass man auch mitkriegt, dass viel Herzblut reingeflossen ist, dass viel recherchiert wurde, viel Informationen auch drin sind, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind, sondern da sind dann so ein paar Kleinigkeiten, dass man zum Beispiel eine Technologie, die auf irgendwas, auf irgendein historisches Event referenziert, zum Beispiel mit dabei ist, oder dass an irgendwelchen Uniformen irgendwie erkannt wird, okay, das ist jetzt das und das Regiment. Das haben wir beim US-Volk für Age of Empires 3 beispielsweise gemacht, dass wir da auch ein paar Sachen mit reingebracht haben, die dann für den Normalspieler vielleicht nicht ganz so ersichtlich ist, aber für die historisch Gewandten sind das dann ein paar ganz nette Sachen. Was aber insgesamt auf jeden Fall sehr wichtig ist, eben auch bei dieser Kampagnenerstellung, dass wir halt eine adäquate historische Erzählung macht, die halt historisch auf der historischen Recherche basiert ist und aber auch im gesamten Rahmen Sinn macht. Also wir wollen jetzt zum Beispiel jetzt keine Geschichtsschreibung nach dem 19. Jahrhundert machen, sondern wir achten halt wirklich auf Sachen wie Multiperspektivität, ja, eben subjektive Gesichtspunkte, dass es eben keine objektive Geschichte gibt, sondern dass man immer alles aus einem gewissen Blickwinkel betrachtet. Und das haben wir zum Beispiel bei der Age of Empires 2 Kampagne Lords of the West gemacht. Also im Originalspiel gab es ja die William Wallace Kampagne und die Johanna von Orléans Kampagne. Und bei Lords of the West haben wir sozusagen die gleich oder fast die gleiche Geschichte, aber aus einem anderen Blickwinkel erzählt. Von Lords of the West haben wir dann von Edward im ersten Longshanks die Geschichte erzählt und die Burgunder-Kampagne eben aus Sicht der Burgunder, wo man, glaube ich, in einer Mission dann auch Johanna von Orléans gefangen nimmt. Das ist auch ganz interessant, eben diese Multiperspektivität da zu zeigen. Da ist auf jeden Fall uns sehr wichtig, dass wir eben das nicht nur Faktenwissen reinbringen wollen und auch nicht nur ja, alles Materielle, so Kulissenauthentizität, wie man das ja nennt, ist nicht nur das, sondern es steckt auf jeden Fall auch mehr dahinter, dass wir mehr wollen. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt bei der Entwicklung für uns.
Also hochspannend. Ich finde es vor allem auch interessant, dass ihr dann auch wirklich mit Fachpersonal zusammenarbeitet. Da habe ich auch in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen Spiel und der einen oder anderen Recherche festgestellt, auf der Packung steht quasi historische Berater drauf. In Wirklichkeit aber ja, sind es Leute, die vor allem dankbar ein Honorar annehmen und dann sagen, alles klar, ich sage jetzt im Namen der Wissenschaft, dieses Spiel hat eine historische Beratung erfahren. Aber bei euch, und das sieht man ja auch allein schon bei den Spielen, da läuft der Hase anders.
Genau, ja. Das ist auch schön zu sehen, ja, dass man das als Konsument sozusagen mitkriegt, dass es da auch wirklich ein bisschen mehr dahinter steckt.
Ja, ja. Apropos Konsument, ich sag mal so, Konsumenten auf Steam können sich freuen, im ersten Quartal 2042 noch ein Spiel von dir in die Hände gedrückt zu bekommen, wenn es klappt. Auf das wollte ich auch nochmal kurz hinaus, weil das ist ja auch der Knaller. Man sollte meinen, du hast eigentlich schon genug zu tun, aber nein, parallel zu dem, was wir gerade besprochen haben, arbeitest du auch noch in einem eigenen Spiel, habe ich gesehen. Unter dem Namen, oh Gott, du klingst so, als wolltest du verhindern, dass ich das ausspreche.
Doch, doch, alles gut.
Doch, sag es. Nein, also das Spiel heißt Elaborate Lands, entwickelt von deinem Studio quasi Elaborate Games. Ich habe mir das mal angeguckt, angekündigt, wie gesagt, fürs erste Quartal 2024, wird als Early Access Spiel starten, ist auch ein Aufbaustrategiespiel. Es erscheint mir, von dem, was ich bisher lesen kann im Beschreibungstext im Offiziellen, eines der gemütlicheren Art zu sein. Aber vielleicht erklärst du es einfach mal selber. Vielleicht kannst du mal kurz den Elevator-Pitch rüberwerfen, bevor ich jetzt irgendwelche Halbwahrheiten über dieses Spiel verbreite.
Genau, also ich würde sagen, Elevator-Pitch ist so ein bisschen Civilization meets Anno, so ein bisschen. Also, aber ohne Kampf, ein bisschen gemütlich. Also es geht eigentlich darum, man spielt auf dem Hexfeld, so ein bisschen wie Civilization, man baut sein Volk auf, aber der Fokus liegt auf der Wirtschaft, auf Produktionsketten, auf die Bevölkerung zufriedenstellen und eben den Wirtschaftsaspekt. Und das Interessante da ist, es hat so ein bisschen so ein Puzzle-Aspekt, man muss halt die Karte aufdecken, man muss Gebäude bauen wie Holzfäller, man muss Farmen bauen. Und was halt wichtig ist, ist, dass jede Hexfelder ein bisschen bestimmte Eigenschaften haben, also unterschiedliche Fruchtbarkeiten gibt es, unterschiedliche Höhenstufen, es gibt auch Rohstofffelder. Und man hat in jeder Region immer nur ein bisschen begrenzt Platz und man muss immer so ein bisschen, eben wie auch Anno das macht, ein bisschen puzzeln, wo baue ich denn am besten meine Produktionsgebäude hin. Und so ein bisschen der Clou an dem Spiel ist auch, es ist rundenbasiert, aber es gibt keine klassischen Runden wie in Civilization, sondern wenn ich was ein Gebäude baue, dann passiert es sofort und ich muss nicht abwarten, bis was passiert. Aber wenn ich einen Holzfäller baue auf dem Waldstück, bekomme ich halt einmal das Holz von diesem Holzfäller und dann nicht mehr. Das heißt, ich muss auch ein bisschen auf meine Rohstoffe achten. Ich kann jetzt nicht eine Runde Kaffee trinken gehen und warte, bis ich mein Holz habe, sondern ich baue den Holzfäller und muss dann strategisch planen, was mache ich denn mit dem Holz? Welches Gebäude baue ich als nächstes? Und wann muss ich noch einen Holzfäller bauen, um wieder Holz zu bekommen? Und da ist auf jeden Fall auch ein Planungsaspekt mit drinne. Und die Idee dazu kam mir irgendwann auch mal im Winter. Ich glaube, ich war eine Woche krank. Ich hatte Fieber und habe, glaube ich, ein paar Civilization-Streams angeschaut. Und ich kam mir halt auf die Idee, es wäre doch mal was, ein Civilization-Spiel, wo ich nicht Montezuma neben mir habe und nicht Attila der Hunne und die mir keine Städte wegnehmen und mir nicht die begehrten Bauplätze wegnehmen, sondern ein Spiel, wo ich wie bei Anno einfach so friedlich vor mich hinsiedeln kann. Mhm. Schon mit Challenge, schon mit Ziel, aber wo ich halt eben diesen Aufbauaspekt mehr drin habe, weil das gefällt mir bei Civilization eigentlich auch immer sehr gut und das mag ich auch eigentlich am liebsten in Civilization. Ich spiele immer nur so bis Mittelalter, bis die Karte vollgebaut ist, bis kein Platz mehr für neue Städte ist. Ja. Und dann wird mir das auch zu träge.
Ich kenn's.
Ja. Und das war so einer der Gründe, warum ich eben das Spiel so designt habe, wie ich es designt habe. Eben, das ist halt ein Fokus eben auf diesem Aufbaupart.
Wenn man so will, ist das das erste komplett eigenständige Spiel, das du machst, oder?
Genau. Das auch ganz interessant, das läuft halt auch so parallel, das habe ich damals angefangen, wir waren da zwischen Projekten, Age of Empires 2 Definitive Edition war gerade fertig, Age of Empires 3 Definitive Edition hat noch nicht angefangen gehabt für uns und da hatte ich so ein halbes Jahr Zeit und da hatte ich mich halt gedacht, okay, ich probiere das mal aus, ich fange mal an, ich bewerbe mich auch mal für die Gamesförderung, einmal beim FFF Bayern und dann bei der Gamesförderung des Bundes, die war ja damals auch ganz neu zu dem Zeitpunkt und es hat auch beides geklappt mit der Förderung, nämlich auch die Förderung bekommen. Und deswegen habe ich das auch weitergemacht, eben weil ich diese Förderung hatte. Da sage ich natürlich nicht nein. Und habe das mit ein paar Freunden angefangen während der Förderphase. Und seitdem mache ich das vor allem alleine weiter. Ein paar Freunde helfen trotzdem noch ab und zu mal mit. Und da aus diesem Grund ist halt das Spiel entstanden, weil wir halt da so eine kleine Lücke hatten zwischen Projekten. Und seitdem mache ich das parallel weiter. Genau, was war die Frage nochmal?
Also, es war tatsächlich erstmal gar keine Frage, sondern ich wollte erstmal nochmal das bestätigt bekommen, dass ich da nichts Falsches sage. Das ist tatsächlich das erste jetzt wirklich für sich stehende Alleinespiel, das du entwickelst.
Ah, genau. Ja, das ist auch nochmal eine ganz andere Erfahrung, weil darauf wollte ich auch hinaus, weil bei Age of Empires ist ja klar, die Spielmechaniken sind klar. Und klar, jedes Age of Empires hat seine Eigenheiten. Und wenn man neue Völker macht, muss man sich auch nur auf neue Ideen kommen. Aber das Grundspielprinzip ist eigentlich immer klar. Und man hat auch grafisch immer was vorgegeben. Wenn man einen Remaster macht, dann weiß man genau, wie das Original aussah. Und das Neue soll halt besser und schöner und moderner aussehen. Aber man hat immer das Original als Vorlage. Das war sozusagen meine erste sozusagen Erfahrung, ein eigenes Spiel komplett von Grund auf zu machen. Also klar, Programmierung, das ist auch nochmal ganz, ganz anderes Thema, dass man auch erstmal diese Programmierung selber erstmal alles von Grund auf programmiert. Aber was jetzt nur Game Design und Grafiken angeht, ist es so eine ganz andere Erfahrung, erstmal sich Spielmechaniken auszudenken, die einzubauen, die zu testen und zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das Interessante ist, an diesem Spiel habe ich 2 Jahre lang vor allem damit verbracht, die Grundmechanik von dem Spiel rauszufinden. Was funktioniert nicht. Es war anfangs auch echtzeitbasiert, also so wie Anno. Das hat nicht so gut geklappt. Es gab unterschiedliche Features. Es gab irgendwie ein Logistiksystem mit Straßen und so weiter und so fort. Alles mal ausprobiert und geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und es ist eben diese Erfahrung, eben neue Spielmechaniken mal auszuprobieren, um zu gucken, wie die zusammen funktionieren. Die war für mich da auch ganz neu. Und alles, was so User-Interaktion, also User Experience UX angeht, klar, man kann die tollste Game-Mechanik haben, aber wenn man die nicht gut erklären kann oder die im Interface, im Grafikinterface nicht gut darstellen kann, dann bringt auch die beste Spielmechanik nichts. Und das ist halt auch noch was für mich eine interessante Erfahrung war, von der Spieleentwicklung her eben das gemacht zu haben. Und auch diese ganzen Workflows, also die ich dafür entwickelt habe. Und vieles davon fließt aber auch wieder andersrum in Age of Empires mit rein. Diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe und auch mittlerweile, also wo ich auch noch parallel mache, die fließt auch in jedem Projekt, das ich bei Forgotten Empires mache, parallel mit rein. Und das ist auch ganz gut, glaube ich, so eine Ergänzung zu haben, nicht nur Age of Empires zu machen oder auch was anderes, weil sonst bekommt man irgendwann auch einen Tunnelblick. Und das, glaube ich, merkt man dann schon, wenn man immer nur das Gleiche macht, dass man auch aus dem Blick verliert, was eigentlich links und rechts noch passieren kann oder was möglich ist.
Vielleicht nur eine kleine Frage so zu unserem Abschluss hin. Auch nochmal mit Blick auf dieses Spiel, das du jetzt machst, was ja auch wirklich nochmal ein spannendes neues Kapitel für dich ist, wie du ja auch gerade beschrieben hast. Wie fühlt sich das an, zu wissen, man wird da sein eigenes Spiel hineinstoßen in einen Markt, jetzt gerade auch mit Blick auf dieses Genre, das du für dich gewählt hast, das ziemlich, ich sag mal, dicht besiedelt ist von viel Konkurrenz. Also ich habe in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, kaum ein Genre erlebt, das so viele neue Spiele gesehen hat, die auch in historischen Settings verankert sind. Die Konkurrenz ist ja wirklich gigantisch. Wie fühlt sich das an? Denkst du dir da so ganz entspannt, naja, ist ja eh nur quasi auch ein bisschen für mich und mal gucken, wie weit, ne, dieser Fisch schwimmt, oder denkst du dir, um Gottes Willen, Leute, ich weiß nicht, was habe ich mir dabei gedacht?
Ja, ich glaube, so eine Mischung aus beiden. Einerseits bin ich nicht ganz davon abhängig, weil ich sozusagen hauptberuflich an Age of Empires arbeite. Also ich brauche es nicht. Aber Ich habe auch sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, sehr
Ja.
viele Jahre reingesteckt, sehr viel Lebenszeit reingesteckt. Und das soll sich dann wenigstens ein bisschen rentiert haben. Und das ist da natürlich schon das, oh Gott, was habe ich gemacht? Das war aber noch nicht abzusehen. Also ganz interessant. Das Spiel wird ja mittlerweile ein bisschen mit Dorfromantik verglichen, wenn es Leute sehen, was ich nicht ganz verstehen kann, weil die Spielmechanik ganz anders ist. Aber interessanterweise habe ich mit dem Projekt angefangen, bevor es Dorfromantik gab. Also Dorfromantik beispielsweise, das basiert ja auf einem Game Jam. Und ich habe mit meinem Spiel angefangen, bevor dieser Dorfromantik Game Jam war. Das ist ganz interessant, wie so lange sich jetzt so parallel meine Spieleentwicklung zieht, weil ich das halt parallel mache, während andere Indie-Entwickler das viel auch hauptberuflich machen und natürlich ein bisschen schneller sind. Also ein bisschen Angst habe ich da schon, so ein bisschen, der Markt ist ein bisschen dicht besiedelt. Andererseits hat halt Elaborate Lands eine Spielmechanik oder Spielmechaniken, die es in keinem anderen Spiel gibt. Es ist in allen Aufbauspielen, die mittlerweile rauskommen, damals der Aufbauspielmarkt, als ich angefangen habe, war sehr von Banished geprägt, von diesem Survival-Aufbauspiel, und das prägt der bis jetzt noch nach. Es gibt auch noch sehr viele Survival-Aufbauspiele, die im Kommen sind, und das ist halt alles sehr noch von Banished geprägt, was ja 2014 rauskam. Und als ich angefangen habe, wollte ich halt so ein bisschen den Gegenpol machen, genau das andere. Also entspannt, keine Gegner, nicht so viele Katastrophen. Man kann vor sich entspannt hinsiedeln und man muss nicht gucken, wenn ich mal eine Sekunde wegschaue, ist meine Siedlung zerstört oder alle Leute verhungert. Das war so dieser Grund, dieser Gegenpol. Und seitdem sind auch viele andere Spiele eben mit diesem Gegenpol rausgekommen. Also Dorfromantik zum Beispiel, Islanders. Und jetzt kommen aber ziemlich viele Spiele raus, die sind alle jetzt mittlerweile von Dorfromantik geprägt. Und das ist einerseits gut, weil man sieht, okay, es ist ein Markt da für diese entspannteren Spiele. Aber ich bin auch so ein bisschen zuversichtlich, weil eben es noch kein Spiel gibt, das irgendwie meine Spielmechaniken
Ja,
hat.
ja.
Und das ist eigentlich auch ganz gut zu sehen, dass man noch ein bisschen entspannt gucken kann. Und ja, ich hoffe, den Leuten gefällt's. Die Leute, die es bis jetzt gespielt haben, finden es eigentlich ganz cool. Und ja, ein bisschen Arbeit ist noch vor mir, aber ja, ich glaube, man wird es auch dieses Jahr schon spielen können. Also
Oh.
ich bin in 2 Monaten bei den German Dev Days in
Ja.
Frankfurt. Da bin ich mit dem Ausstellertisch vertreten, weil das auch nicht so weit weg von hier ist. Gamescom werde ich nicht sein, das ist mir zu stressig. Ich war schon zweimal mit Age of Empires bei der Gamescom. Das ist mir zu viel, das muss jetzt nicht sein. Aber es wird hoffentlich eine Steam-Demo geben dieses Jahr im Herbst. Wird es ein Strategy Games Fest geben. Und nächstes Jahr im Frühjahr hoffentlich dann auch noch mal beim Steam Next Festival im Februar hoffentlich. Wird man es ausprobieren können.
Spannend. German Dev Days, vielleicht werde ich vorbeihuschen. Wenn ja, gebe ich Bescheid, dann gucke ich mir das mal an, weil ich bin sehr neugierig auf Elaborate Lands. Und drück dir dafür die Daumen und vor allem drücke ich dir auch die Daumen, so nochmal auch in Rückblick auf das, worüber wir gesprochen haben, dass die Work-Life-Balance nicht völlig aus dem Fenster fällt und dann unten durch die Tür wieder reinkommt, weil die Work-Life-Balance weiß, wir haben noch ein paar Deadlines. Ganz vorsichtig quasi zu gucken, dass die Gesundheit auch gut mitmacht.
Ja. Danke,
Das,
danke.
ja, sehr gerne. Und auch sonst, du, ein ganz großes Dankeschön für dieses Gespräch, für den Blick in deine Arbeit hinein, die ja so spannend ist und vor allem ja uns ja auch quasi verbindet, diese gemeinsame Vergangenheit an der Schule, wo beide unserer Geschichten begonnen hat. Einfach toll. Mich hat's richtig gefreut, dass wir zusammengefunden haben und vielleicht hören wir uns dann einfach nächstes Jahr nochmal, wenn dieses Spiel erschienen ist, an dem du gerade arbeitest und dann können wir vielleicht nochmal drüber quatschen, wenn du magst.
Sehr, sehr gerne.
Top, geil. Du, dann wünsche ich dir einen tollen Tag, ne? Viel Erfolg bei allem Weiteren und wir hören uns einfach.
Ja, danke. Bis dann.
So, wisst ihr, was der absolute Knaller ist, liebe Leute? Nachdem sich Alexander verabschiedet hat, hat er auch direkt das Aufnahmeprogramm verlassen. Und das ist eigentlich das, was man nicht machen soll, weil diese Verabschiedung, die ist erstmal auf dem Band. Und dann sagen wir uns nochmal einander im Privaten Tschüss normalerweise und dann sagt man sich richtig Tschüss. Und das macht man, damit das Aufnahmeprogramm noch Zeit hat, die jeweiligen Tonspuren einzusammeln und auf dem Server bereitzulegen für mich oder Schnittprogramm später. Aber Alexander hat sich gedacht, nö, sehe ich gar nicht ein. Und ist einfach gegangen. Und da habe ich kurz gedacht, na toll, also immerhin jetzt 1:20, echt eine schöne Zeit gehabt. Aber schade, dass es wahrscheinlich niemand mehr anhören werden. Und dann stellt sich aber raus, mein fantastisches Aufnahmeprogramm hat ein Backup bereits erstellt. Das konnte ich benutzen, alles hat funktioniert. Ich bin sehr froh. Alexander hat sich tausendfach entschuldigt, alles ist gut, hat ja alles funktioniert. Und selbst wenn nicht, wir hätten eine Lösung gefunden. So. Also, liebe Leute, ich möchte euch nochmal erinnern, Orke Cool ist euch dankbar, nicht nur, wenn ihr zuhört, sondern auch, wenn ihr es weiterempfehlt, wenn ihr da draußen Leute kennt, die vielleicht einen ganz besonderen Podcast über Spielekultur hören wollen, dann schmeißt ihnen den Hyperlink zu Orke Cool und seinen Verlängerungen entgegen. Außerdem freue ich mich sehr über Bewertungen bei Apple Podcast und Spotify und Co. Das hilft nicht nur mir und meinem Herzchen, sondern auch anderen Menschen, diesen Podcast zu entdecken. Und wenn ihr schließlich noch die gesamte Meile gehen wollt, lade ich euch ein, bei Steady euch mal umzusehen, denn ihr könnt Orke Cool auch unterstützen. Dann warten auf euch jede Woche neben diesen Orke Cool trifft Folgen außerdem 2 Podcasts pro Woche, die sich drehen um ganz besondere Perspektiven auf die Spielkultur. Da tobe ich mich gemeinsam mit meinem kleinen Team Lea Irion und Rainer Siegel mittlerweile so richtig aus. Wir haben verschiedene Formate uns ausgedacht, die es in dieser Form da draußen gar nicht so häufig gibt oder auch gar nicht. Und darauf sind wir alle sehr stolz und vielleicht wollt ihr euch das mal angucken. Ich habe gehört, das soll sehr gut sein. So. Übrigens, zum Zeitpunkt der Aufnahme, die 700 ist noch voll zu machen. 699 Menschen haben unglaublicherweise bereits den Unterstützerweg zu Orke Cool gefunden. Eine Person könnte jetzt die 700 sein. Vielleicht ihr auch. So. Okay, ich winke euch zu, liebe Leute, und freue mich, dass ihr jede Woche hier einschaltet, zuhört und aushaltet, was in diesen Abmoderationen passiert. So. Tschüss.